Worum geht es in unserem Leben als Christen? Da gibt es viele Antworten darauf. Es geht darum, Frucht zu bringen. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Und es gibt ein paar ganz zentrale Verse und ich möchte mit einem sehr zentralen Vers in Johannes 15 beginnen, die Verse 1, 2, 4, 5. Da heißt es, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Vers 3 lasse ich jetzt mal aus. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht also darum, dass wir als Christen Frucht bringen. Darum ging es bei Martin Luther auch. Darum geht es bei dir und bei mir. Darum geht es auch bei dem König Josia, über den ich heute Morgen ein bisschen was sagen möchte. Josia, der eine Reformation in der Zeit der Könige im Alten Testament angestoßen hat. Josia hörte erstmals als König, also er war schon König, Gottes Wort. Man hatte bei Renovierungsarbeit im Tempel eine Gesetzesrolle wiedergefunden. Er hörte das Wort, er nahm es sich zu Herzen. Josia erkannte dadurch das ganze Ausmaß der Sünde seines Volkes. Es war ihm vorher so nicht bewusst und er tat Buße. Wenn ich das Wort Gottes höre, es mir zu Herzen nehme und umkehre, dann geschieht Erweckung. Das ist Erweckung. Danach stellte er den Tempeldienst nach den Angaben des Gesetzes, das er ja jetzt in dieser Buchrolle hatte, wieder her. Das ist Reformation. Reformation kommt aus dem Lateinischen, Reformatio, Wiederherstellung. Ja, das heißt, bevor es eigentliche Reformation gibt, muss es Erweckung geben. Das war auch bei Luther so. Dazu kommen wir noch. Bei Josia ist das Tragische, ich höre es schon wieder so verdächtig, dass er als Reformator alles richtig machte, das Volk aber trotzdem nicht wirklich umgekehrt ist. Es ließ sich nicht reformieren. Nochmal zum Eingangsgedanken, wir sollen Frucht bringen in unserem Leben, aber manchmal sieht die Frucht anders aus, wie wir sie erwarten. Ja, das war auch bei Josia so. Ganz kurz, bevor ich zu Josia näher die Bibelstelle vorlese, zum Reformationsfest. In gut zwei Wochen haben wir den 500. Reformationstag, es jährt sich. Und auch Martin Luther hatte ja, wenn man so will, das Wort Gottes wiederentdeckt, nämlich den Kern des Evangeliums im Römerbrief. Kapitel 3, du hast vorhin erwähnt, Vers 17, aber der eigentliche Vers, der ihn so bewegt hatte, war der Vers 28. Ja, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Auch Luther erkannte dadurch am Wort Gottes, wie krank die Kirche seiner Zeit ist und wie sehr sich der Leib Christi die Kirche von Gottes Wort entfernt hat. 1517, zwei Jahre später, schlug er dann seine berühmten 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche an die Schlosskirche zu Wittenberg. Vor allem gegen die Auswüchse des sogenannten Ablasshandels. Ja, dazu komme ich noch. Damit begann das, was wir heute Reformation nennen. Aber bei Luther begann diese Reformation schon vorher in seinem Herzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, in aller Kürze darstellen, was Reformation, die Reformation Luthers eigentlich ausmacht. Noch bevor wir den Bibeltext zu Jusea uns näher anschauen. Es ist gut, sich die Prinzipien der Reformation nochmal vor Augen zu führen. Am Anfang stand Luthers Entdeckung im Römerbrief. Der Mönch Martinus war sehr beherrscht von einem strengen, sehr strengen Vaterbild. Und dieses Vaterbild hat er übertragen auf sein Gottesbild. Ja, er war getrieben von Angst. Der Angst, den Forderungen des strengen biblischen Gottes nicht genügen zu können. Ihm stand eine regelrechte Höllenangst vor Augen, nämlich verloren zu gehen, in die Hölle zu kommen. Das hat ihn sehr bewegt, diesen Mönch, der ja eigentlich ein Geistlicher war. Er hatte Angst, verloren zu gehen. Und deswegen war seine Frage, wie kann ich Gott gnädig stimmen? Die raubte ihm den Schlaf, diese Frage. Wie erhalte ich einen gnädigen Gott? Denn von dem gerechten Gott erwartete Luther eigentlich nur Strafe und Gericht angesichts seiner eigenen Sündhaftigkeit. Und Luther ging sehr streng mit sich selber um. Wir gehen ja heute oft eher weniger streng mit uns um. Ja, wissen wir nicht. Man nimmt die Sündhaftigkeit vielleicht eher nicht so sehr wahr, aber bei Luther war das ganz anders. Er ist sehr streng mit sich selber umgegangen. Wir wissen das auch aus den Briefen seines Beichtvaters Johann von Staupitz, wie stark Luther bei jeder Kleinigkeit, wo er meinte, gesündigt zu haben, oder es auch tatsächlich tat, Verdammung empfand. Wie erhalte ich einen gnädigen Gott? Wenn man ganz ehrlich ist, wen bewegt diese Frage in unserem Lande heute noch? Wie erhalte ich einen gnädigen Gott? Das ist nicht mehr die Frage, die die Leute umtreibt, glaube ich. Heute sind es eher andere Fragen. Fragen wie, gibt es Gott überhaupt? Oder, wenn es ihn gibt, wie kann er so viel Leid zulassen? Das sind die Fragen, die die Menschen eher in den Herzen haben. Aber damals trieb diese Frage Luther um und auch viele Menschen seiner Zeit. Die Zeit damals war ein bisschen anders. Dazu werden wir vielleicht heute Nachmittag auch noch was hören. Und dann kam diese Erleuchtung im Turmzimmer, das sogenannte Turmerlebnis. Und das war für ihn eine erlösende Befreiung. Nämlich die Entdeckung, dass Römer 3, 21 bis 28 so zu verstehen ist, dass der Mensch sola fide, hier haben wir jetzt das erste reformatorische Prinzip, allein durch Glauben gerettet ist. Nämlich durch den Glauben an die stellvertretende Rettungstat Jesu am Kreuz. Und dass er allein dadurch das ewige Leben allein, nicht aufgrund eigener Werke oder Gerechtigkeit. Das ist ganz interessant, wenn man sich den griechischen Urtext von Römer 3, 28 anschaut, bekommt das Wort allein gar nicht vor. Das, was wir in unserer Bibel lesen, ich habe hier die aktuellste Luther-Übersetzung von diesem Jahr 2017, das Wort allein kommt in jeder Luther-Bibel vor, aber in den griechischen Urtext kommt es gar nicht vor. Komisch. Hat Luther hier falsch übersetzt? Nein. Luther war das so bewusst, dass der Glaube das Entscheidende ist, dass niemand durch Werke gerettet wird, sagt ja Paulus auch an einigen Stellen ganz deutlich, dass er dieses Wörtchen allein zugefügt hat. Das ist eine Zufügung. Ja, das müssen wir wissen, aber es ist eine Zufügung gemäß dem Sinn. Also es ist eine berechtigte Zufügung, sage ich jetzt mal. Es hilft zu unterstreichen, dass wir gerecht sind, allein durch den Glauben. Im Original steht, durch Glauben gerecht. Ja, nicht. Aber Luther war es so wichtig, weil in seiner Zeit die Werkgerechtigkeit so stark war, dass er hier dieses Wörtchen allein zugefügt hat. Gut, damit eng zusammenhängt auch das zweite reformatorische Prinzip, sola gratia. Parteien. Das sind vier Sola-Prinzipien allein, bedeutet Sola. Sola gratia, allein durch Gnade. Allein dank der unverdienten Gnade Gottes, dass er seinen Sohn dahingegeben hat, erlangen wir das Heil. Nicht durch irgendein Verdienst oder irgendeine Gerechtigkeit. Eben, und das ist das dritte reformatorische Prinzip, solus Christus. Allein durch das, was Jesus tat. Er ist der alleinige Heilsvermittler. Im 1. Timotheusbrief heißt es, einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es gibt keine anderen Heilsvermittler, weder Engel, weder Maria, wie in der katholischen Kirche bis heute, weder irgendwelche Heiligen, weder irgendein anderer Mensch. Allein durch Christus. Und schließlich das letzte reformatorische Prinzip, sola scriptura, allein durch die Schrift. Das heißt, die ganze Bibel, das AT und das NT, durch die ganze Bibel wird die Heilsbotschaft Jesu und der Kirche hinreichend und in rechter Weise vermittelt. Das bedeutet ja konkret, es braucht keine Ergänzung durch kirchliche Überlieferung, durch Konzilien oder päpstliche Enzyklika oder irgendwelche sonstigen Schriften und Verlaufbahnen. Dadurch kann man auch heute noch zum Beispiel die sogenannten Sekten unterscheiden. Die immer sagen, ja, Bibel, klar, 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 aber dann gibt es noch eine zweite, die sozusagen die Bibel in rechter Weise darstellt. Und diese Ergänzung braucht es nicht. Das sind die vier Hauptprinzipien evangelischer Theologie. Allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein durch Christus und allein durch die Schrift. Und nun wollen wir das letzte Prinzip, allein durch die Schrift, anhand der Begebenheit um Josia im zweiten Buch der Könige oder parallel dazu im zweiten Buch der Chronik etwas näher ansehen. Weil es hier um eine Reformation im Alten Testament geht. Und ich lese den Text, es wird heute Morgen eine Hörpredigt, heute Nachmittag werden wir mehr sehen, das ist ein Sehvortrag. Ich möchte jetzt das machen, was damals auch passiert ist, nachdem man die Gesetzesrolle gefunden hat. Man hat nämlich das komplette Gesetz dem Volk Israel vorgelesen. Ja, also das komplette Gesetz werde ich jetzt nicht vorlesen, das wäre zu viel, aber ein Kapitel müssen wir jetzt durch und ich glaube, das ist auch gut, das mal zu lesen. Aber auch ein Kapitel hat eine gewisse Länge, das ist das Kapitel 34. Deswegen bitte ich euch oder Sie, lehnen Sie sich kurz zurück, ohne einzunicken und hören Sie einfach zu. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und wanderte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhlen und den Ascheren, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen, die Altäre der Bale und die Räucheraltäre oben darauf zerschlug er. Und die Ascheren und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. Auch in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali in ihren Trümmern ringsumher brach er die Altäre und die Ascheren ab und die Götzenbilder zertrümmerte und zermalmte er. Und alle Räucheraltäre zerschlug er im ganzen Land Israel. Dann kehrte er zurück nach Jerusalem. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, da er das Land und den Tempel gereinigt hatte, sandte er Schafan, den Sohn Asaljas und den Stadthauptmann Maaseah und den Kanzler Joach, den Sohn Joahas, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und sie kamen zu dem hohen Priester Hilkia, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war, und das die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von allen in Israel übrig gebliebenen gesammelt hatten, und von ganz Juda und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Und sie gaben es in die Hände der Werkmeister, die bestellt waren am Hause des Herrn, und diese gaben es denen, die arbeiteten am Hause des Herrn, dass sie das Haus ausbesserten und instand setzten. Sie gaben es den Zimmerleuten und Bauleuten, um gehauene Steine zu kaufen und Holz zu klammern und Balken für die Gebäude, die die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Und die Männer arbeiteten am Werk auf Treu und Glauben. Und es waren über sie gesetzt als Aufseher Jahat und Obadia, die Leviten von den Söhnen Merari, Zecharia und Meschulam, von den Söhnen der Kehatiter und die Leviten, alle waren kundig des Seitenspiels, waren über die Lastträger gesetzt und waren auch Aufseher über die Arbeiter bei jedem Werk. Einige der Leviten waren Schreiber, Amtleute und Torhüter. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffan. Schaffan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das ich im Haus des Herrn fand, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaffan sagte dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaffans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Da ging Hilkia samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalloms, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Hasras, des Kleiderhüters, der in Jerusalem wohnte, in der Neustadt, und sagten ihr dies. Und sie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. Alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen, mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn, und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandern und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Prinz hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, die Gottes ihrer Väter. Des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Ja, ein langer Abschnitt mit vielen Namen. Auf die Namen kann man natürlich jetzt nicht alle eingehen. Worum geht's? Josia, ein König im 7. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem, ein König von Juda, mein Zeitgenosse zum Beispiel von Jeremia oder dem Propheten Zephania. Und er wurde König im zarten Alter von 8 Jahren. Er wurde gekrönt. Damals war das so, das konnte so passieren, dann hat halt jemand anders diese Herrschaft für ihn übernommen, bis er älter geworden ist. Und Josias Vater, der König Amon, der ist etwa im Jahre 56, nach nur 2 Jahren Regierungszeit, im Alter von gerade mal 24 Jahren, also sehr jung, von seinen eigenen Ministern ermordet worden. Und dieser König Amon tat, was dem Herrn missfiel, so heißt es in der Bibel. Und sein Vater von dem Amon, also Josias Großvater, war Manasse. Und der tat besonders, was dem Herrn missfiel. Das heißt, Vater und Großvater von Josia waren keine gläubigen Menschen. Also waren Leute, die gegen Gott gehandelt haben. Sein Urgroßvater allerdings, Hiskia, von dem heißt es wieder in der Bibel, er tat, was dem Herrn gefiel. Aber das war lange her, denn der Manasse, der Großvater von Josia, regierte 55 Jahre, sehr lange. Und bei Amtsantritt des jungen Josia war das Land inzwischen voll von Götzenverehrung und viel Götterei. Über Manasse heißt es in der Bibel, Manasse verführte das Volk so sehr zum Götzendienst, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Und wie sehr Manasse in diesen 55 Jahren seiner Herrschaft das Land geistlich runtergewirtschaftet hatte, sieht man daran, wenn man im Detail sich anschaut, was Josia alles entfernt hat von diesem Kultbild. Ja, das geht so weit, dass er sogar ein Baalbild, das ist eine kanaanitische Gottheit, die sehr häufig, vielleicht erinnert ihr euch an die Baalspriester, gegen die Elia schon kämpfte, die sehr häufig gegen Gott gehandelt haben, dass er ein Baalbild und ein Bild der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera aus dem Tempel entfernen lässt. Das heißt, man hatte hier zwei Götzenbilder in den Tempel in Jerusalem reingestellt. Das ist eigentlich ein Unding in der Zeit des Manasse. Und nun beginnt Josia mit 16, also 8 Jahre, nachdem er formell König wurde, nach Gott zu fragen. Ja, dazu heißt es in 2. Chronik, ich habe es gerade vorgelesen, im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Das ist interessant, wir wissen ja, sein Vater war eigentlich Amon. Ja, und es heißt nicht, er fing an, den Gott seines Vaters Amon oder seines Großvaters Manasse zu suchen, weil der Gott Israels war nicht ihr Gott. Ja. Aber man hätte ja zumindest sagen können, seines Urgroßvaters Hiskia, denn der war ja einer, der Gott gefiel. Trotzdem heißt es hier seines Vaters David. Das heißt, Josia nahm sich seinen Vorfahren David zum Vorbild, von dem es heißt, dass er Gott liebte. Ja, David liebte Gott. Und er besann sich auf dessen Werte gottgefälligen Regierens. Das ist erstmal eine sehr vorbildliche Haltung für alle, die irgendwie ein verantwortliches Amt annehmen, sei es in einer Regierung oder in einer Gemeinde, dass man sich fragt, was sind die Grundlagen für das, was ich tue? Was möchte Gott, dass ich tue, wie ich handle? Und genau das hat der junge Josia mit 16 getan. Und auf dieser Haltung liegt auch die Verheißung von der es im Jeremia-Buch heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, die Verse 13 und 14. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und diese Phase der Besinnung auf das, was Gott möchte, was die richtige Art zu regieren ist, die dauerte 4 Jahre. Und in dieser Zeit bekam Josia eine Ahnung davon, was Gott wollte und was er nicht wollte, was er hasste. Und als er nach diesen 4 Jahren mit 20 Jahren, also immerhin schon 12 Jahre König war, machte er sich dann daran, den Götzendienst und alle falschen Glaubenspraktiken in seinem Land auszurotten. Es ist bei jeder Reform wichtig, nicht überstürzt zu handeln, ja? Sondern sich erstmal zu besinnen. Aber es ist auch wichtig, überhaupt zum Handeln zu kommen, es nicht beim Besinnen allein zu belassen. Habe ich erkannt, wie die Reform zu sein hat, dann muss ich auch ganz entschieden alles Schädliche, alles Ablenkende, alles Unnütze aus dem Weg räumen. Wie ich den Text dazu gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, als ich zum Glauben gekommen bin mit 19 Jahren. Junger Kerl, ich komme aus keiner gläubigen Familie. Also mir ging es ein bisschen wie dem Josia. Und bei mir war es so, dass nach einer bestimmten Zeit der Klärung habe ich mich auch radikal getrennt von allem, was mich auf dem neuen Weg in Christus abgelenkt hat. Vielleicht kennt ihr das. Also dazu gehörte zum Beispiel, dass ich mich getrennt habe von bestimmten Musikrichtungen oder Platten. Damals gab es noch Platten. Also Platten, das sind die großen runden Dinger. Und ich habe mich da von einigen Platten getrennt, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mehr mit meinem Glauben vereinbar. Ich hatte auch damals eine Beziehung zu einem Mädchen. Diese Beziehung war auch nicht richtig gegründet. Auch da habe ich mich getrennt von diesem Mädchen. War nicht immer ganz leicht. Ich kam aus einem ganz anderen Umfeld, sage ich mal. Ich hatte so lange Haare, ja, krause. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr viele Haare, aber damals war das so. Und ich war eher, heute würde man sagen, so ein bisschen ein verlotteter Typ aus der alternativen Szene. Ja, und es ist ganz interessant, meine Bekehrung hat mich auch äußerlich verändert. Also ich habe nicht gesagt, jetzt will ich anders werden, sondern es geschah automatisch. Die Haare wurden immer kürzer. Ja, die Löcher in der Hose verschwanden irgendwie. Und man hat mir äußerlich angesehen, dass ich mich verändert habe. Auch in der Schule war das so. Ich war bekannt an der Schule, wo ich war, als großer Blaumacher. Ja, all das hörte plötzlich auf. Und dann kamen Leute und sagten, was ist passiert? Ja? Und ich glaube, jede Veränderung, wenn man sich bekehrt, muss auch irgendwo spürbar und sichtbar werden, wenn sie echt ist. Und so war das auch bei den Messiern. Und da muss man sich trennen von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Regeln, die nicht mehr passen. Ja? Jeder weiß, der einen Garten hat, hin und wieder muss man Unkraut jäten. Ja, oder wer ein Haus renoviert, weiß, man muss eine Menge entrümpeln. Und so ist es auch in unserem Leben als Christen. Es gibt auch immer wieder Zeiten, wo wir Inventur machen müssen. Auch als Christen, wenn wir schon länger Jahre und Jahrzehnte im Christsein sind. Es ist gut, sich immer wieder zu fragen, was in meinem Leben, man gewöhnt sich ja an so vieles, was lenkt mich ab von meiner Beziehung zu Jesus Christus? Lenkt mich ab von meinem eigentlichen Dienst. Und wenn man das erkannt hat, dann muss man radikal sein. So wie Josia. Knallhart umfehlen, umhauen, wegschaffen und verbrennen. Da darf man keine faulen Kompromisse eingehen. Auch bei Martin Luther war es so. Er hat sich eingesetzt, dass das Unkraut des Ablasshandels in der Kirche ausgejährt wird. Ja, ihm war klar, wenn man für Sündenstrafen wenn man da einen Ablass mit Geld kaufen kann, dann kann man nicht mehr die Vergebung der Sünden als Gottes Gnadengeschenk predigen. Das geht nicht. Das schließt sich einander aus. Auch heute, denke ich, ist es so in der Kirche, selbst in freikirchlichen Gemeinden, dass es gibt, immer wieder Unkraut auszujäten. Zum Beispiel die Neigung, unüberlegt Positionen zu übernehmen und unter dem Vorwand der Wissenschaft Gottes Wort an sich in Zweifel zu ziehen. Also als ich mich bekehrt hatte, das geschah Schritt auf Schritt, hat mir Gott Dinge gezeigt. Ich habe lange zum Beispiel, nachdem ich mich bekehrt hatte, war ich der festen Überzeugung, ja, natürlich gibt es Evolution. Ja, und diese Geschichten von Adam und Eva, das können nur Bilder sein. Ja, und Sintflut und all das, das sind nette Geschichten, aber die haben einen tieferen theologischen Kern. Ja, und vieles musste bei mir auch entrümpelt werden im Laufe der Zeit. Mit dem Ziel, dass sola scriptura gilt. Ja, es gilt nicht das, was die Welt um uns herum als Mainstream annimmt, sondern es gilt das, was die Schrift ist. Das ist ganz wichtig. Okay. König Josia hat noch etwas außer dieser Zeit der Besinnung, des Fragens und außer dem entschlossenen Handeln gegen die Kulte, hat er auch noch etwas Drittes getan. Er hat nämlich eine äußerliche Ordnung angestrebt. Er ließ den ziemlich heruntergekommenen Tempel in Jerusalem renovieren. Vor 26 Jahren beauftragte er den Hohenpriester Hilkia, alle möglichen Sachen heranzuschaffen, die Gelder locker zu machen, damit das wieder aufgebaut werden kann, renoviert werden kann. Und bei dieser Sache passiert nun etwas Besonderes, das nämlich eine Rolle gefunden hat. Diese Rolle, also ich will mal so sagen, Josia hatte sozusagen schon eine gewisse Reformation hinter sich. Er hat ja schon angefangen, die ganzen Kultpfähle umzuhauen und erst dann entdeckt er das Wort Gottes. Das ist auch ein interessanter Gesichtspunkt, auch bei Luther. Da war ja schon vorher Bemühen da, wie kriege ich einen gnädigen Gott, was muss ich alles tun. Also, glaub Gott schaut auf das Herz und dann gibt er auch das Wort dazu, um die Dinge auf dem Boden des Wortes neu zu bauen. Also wenn ich den Verlauf, die Ergebnisse von Josias Reformation mal ganz kurz zusammenfasse, nochmal zur Erinnerung. Als er 8 Jahre alt ist, wird er formal König. Mit 16 fängt er an, nach Gott zu fragen. Mit 20 beginnt er, die Götzen abzuschaffen, weil er erkannt hat, dass das gegen Gottes Willen ist. Mit 26 lässt er den Tempel instand setzen und man findet die Tora, das Wort Gottes. Ja, das Volk hatte lange ohne Kenntnis dieser Schrift gelebt. Ja, da kann man sich fragen, wie sahen denn da die Gottesdienste aus? Ja, die Folgen, dass das Wort Gottes nicht vorhanden war, waren folgende. Erstens, fremde Götter und Götzen leben zu ihnen, während der Glaube an den wahren Gott verschwindet. Ja, das war eine Folge. Die zweite Folge ist, Gottesdienste im Tempel hören auf. Sie hörten auch auf. Die dritte Folge ist, alle möglichen Formen von Okkultismus, auch Aberglauben, machen sich breit, weil das Volk orientierungslos ist. Die vierte Folge ist, es gab eine zunehmend ausschweifende Sexualität. Zum einen durch die Fruchtbarkeitskulte, die eingeführt wurden, zum anderen blühte auch, was in der Antike oft verbreitet war, Tempelprostitution. Auch in Jerusalem. Und die fünfte Folge, dass das Volk so lange ohne Kenntnis der Schrift war, die Israeliten opferten ihre Kinder an den ammonitischen Gott Moloch, indem sie sie verbrennen ließen. Ja, dahinter steht die Vorstellung, ich opfer eins meiner Kinder und dafür sorgt dieser Gott dafür, dass es mir besser geht, dass ich erfolgreich bin. Wenn wir kurz nachdenken, dann merken wir, dass dieser Text gar nicht nur für die Geschichten des Volkes Israel. Ja. Weil die Folgen der Schriftlosigkeit, die kann man auch bei uns heute finden. Die gleichen Folgen machen sich nicht auch bei uns alle möglichen Kulte und fremden Religionen breit, während die Kirchen immer leerer werden, das Häuflein der gläubigen Christen immer kleiner wird. Gibt es nicht auch in Deutschland alle möglichen Formen von Kultismus und Wahrsagerei? Werden die Kinderbücher und Kinderfilme nicht immer mystischer? Und Zauberei wird immer stärker verharmlost. In den Buchhandlungen gibt es meterweise Literatur aus der esoterischen Ecke.
Das ist, glaube ich, das Komik.
Auch bei den Festen. Es kommt jetzt bald wieder auf uns zu. Vor 30 Jahren kannte kaum jemand Halloween. Inzwischen hat sich das als Herbstfest vorstabiert, dass die wenigsten wissen, dass es der eigentliche Formation ist. Und ist nicht auch in unserem Land die Betonung der Sexualität inzwischen allgegenwärtig? Vielleicht über das Internet und Handy längst in unsere Häuser, in unsere Familien hinein. Schlag auf Schlag fallen moralische Grenzen und Tabus, die in früheren Generationen Gültigkeit hatten. In den Schulen fördert die Gender-Ideologie eine Multisexualisierung, nach der jede sexuelle Ausrichtung als völlig in Ordnung hingestellt wird. Längst gibt es auch in Pfarrhäusern mit dem Segen der Kirche lesbische und schwule Paare, die nun auch gesetzeskonform Kinder adoptieren. Versteht mich nicht falsch, ich will hier nichts anprangern, ich will nur deutlich machen, dass es hier Ähnlichkeiten gibt. Bei dem Verlust des Wortes Gottes und Kinderopfer, gibt es bei uns Kinderopfer? Ja, Woche für Woche werden tausende Kinder abgetrieben. Zurzeit jedes Jahr 130.000. Meist nicht aus Gründen echter Not, sondern weil sie den eigenen Plänen und der eigenen Selbstverwirklichung im Wege stehen. Damals opferte man das Kind dem Moloch, damit es einem gut geht. Ist es heute so anders? Ja, gut. Man ruft keinen Gott Moloch dabei an, aber die Sache an sich kommt mir doch sehr bekannt vor. Nun mag man einwenden, aber wir haben doch Gottes Wort. Die Bibel ist ja in Deutschland nicht verloren gegangen, so wie damals. Das ist wahr. Die Bibel ist heute immer noch ein Bestseller. Das hier ist im Augenblick ein Riesenbestseller. Die aktuelle Luther-Übersetzung. Ja, gehört zu den meist gedruckten Büchern überhaupt. Millionenfach gedruckt, aber kaum noch als Wort Gottes ernst genommen. Ja, die Schrift ging uns nicht verloren, aber sie wurde von innen heraus ausgehöhlt. Durch eine zunehmend bibelkritische Herangehensweise. Im günstigsten Fall hält man die Bibel noch für ein interessantes Buch, aber die meisten Menschen in unserem Land achten es nicht als Gottes Wort. Und sie erwarten auch nicht, dass Gott dadurch zu ihnen spricht. Wie ernst nehmen wir Gottes Wort? Josia hat das Wort Gottes sehr ernst genommen. Ja, und zwar das ganze Wort, auch mit seiner Drohung, mit seinem Gerichtswort. Wenn Gottes Wort entdeckt und ernst genommen wird, passieren folgende Dinge. Erstens, unser Herz wird angerührt. So wie es bei Josia heißt. Sein Herz wurde weich. Ja, wird angerührt und formbar. Gott kann reden, wir sind nicht länger hartherzig. Das Zweite, es findet wieder Sündenerkenntnis statt. Wir erkennen wieder, was recht ist vor Gott und was nicht recht ist vor Gott. Und wir möchten umkehren, Buße tun und neue Wege nach Gottes Willen einschlagen. Eine dritte Folge ist, wenn wir Gottes Wort wieder ernst nehmen, wir haben wieder Orientierung für uns selbst, für unsere Lebensfragen, aber auch für andere Menschen. Menschen lassen sich neu rufen für einen Dienst, eine Aufgabe. Sie liefern sich Gott neu aus. Hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Und die letzte Folge, die geschieht, wenn wir Gottes Wort wieder ernst nehmen, es folgen konkrete Taten. Die Umkehr wird sichtbar. Es passiert auch etwas Äußerliches. So wie bei mir, als ich mich mit 19 bekehrt hatte, wo sich Beziehungen verändert haben, wo äußerlich für andere sichtbar etwas geschah. Es ist leider oft so, dass die Leute gerade den lutherischen Glauben so interpretieren, dass sie sagen, ah, es muss alles nur innen im Herzen passieren. Äußerlich darf möglichst nichts passieren, weil das sind ja schon wieder Werke. Ja, das ist falsch. Klar, auch das gilt, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Natürlich werden wir durch Werke nicht gerettet, in keiner Weise. Aber wenn wir sagen, wir glauben, aber man sieht es an den Werken nicht, stimmt was nicht. Okay, noch ein letzter Gedanke. Josia nimmt auch die Androhung von Gottes Strafe im Gesetzestext sehr ernst. Strafandrohungen sind ja heute eher unbeliebt. Ja. Gelten als pädagogisch unbrauchbar. Unsere Maßstäbe in Deutschland sind ja selbst verschoben durch die jahrzehntelange Geschichte anti-autoritärer Erziehung. Gerade in meiner Generation wird das sehr deutlich. Aber all das juckt Josia nicht. Für ihn ist der Text in der Schrift der entscheidende Maßstab für seine Reform. Und wenn in der Schrift steht, dass das Gericht Gottes kommt, wenn sein Reden missachtet wird, dann nimmt er das ernst. Dann ist das für Josia keine, oh, wieder so ein Schwarzmaler, sondern er nimmt es ernst und fragt, was kann ich tun? Und deswegen bekommt Josia auch ein großes Lob in der Bibel. Da heißt es in Kapitel 23, Vers 25 vom 2. König, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose. Nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Ein ganz großes Lob für Josia. Josia brachte gute Frucht hervor. Gute Frucht hervor. Unsere Eingangsfrage, was sollen wir hervorbringen? Gute Frucht. Und wie später bei Luther gilt für Josia sola scriptura. Allein das Gesetz des Herrn, allein das Wort Gottes soll meine Richtschnur sein. Heute ist das Hauptproblem, dass obwohl es in den lutherischen Bekenntnisschriften drinsteht, zum Beispiel in der Confessio Augustana oder in allen möglichen Konkordienformen formuliert wird und nach außen hin, das heißt, naja, das Wort Gottes gilt für alle Lehren und unser Bekennen, ist es maßgeblich, ist es in der Praxis nicht mehr vorhanden. Das muss man ganz klar sagen. Längst ist die Bibel in Frage gestellt und relativiert. Im Grunde ist eine neue Reformation nötig. Und zwar eine Reformation, die als allererstes die Grundlage, nämlich die Schrift, erstmal wieder aufrichtet. Das ist heute das Hauptproblem. Man relativiert und passt an. Eine bibeltreue Auslegung der Schrift wird nur noch belächelt. Manchmal sogar von kirchlicher Seite bekämpft. Ja, als eng. Als unbarmherzig. Bei Josias Reformation schwingt eine gewisse Tragik mit. Er hat alles richtig gemacht. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat wiederhergestellt den Tempel. Er hat die Götzen ausgerottet. Und trotzdem endet das Volk Juda nicht mehr. Ja, das heißt in der Bibel, solange er lebte, machten sie das alles mit. Aber nachdem er gestorben war, änderte sich ganz viel. Und wie sehr sich das ändert, das sehen wir im Buch Jeremia. Ich lese es ganz kurz vor, in Kapitel 36, da heißt es, im 4. Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, also der Josias starb, im Und dann kam sein Sohn Julian Kirchner. Und in dessen vierten Jahr geschah dies Wort zu Jeremia vom Herrn. Nimm eine Schriftrolle und schreibe darauf alle Worte, die Titus geredet hat, über Israel, über Juda, über alle Völker. Von der Zeit an, da ich zu ihm geredet habe, nämlich von der Zeit Josias an, bis auf diesen Tag. Das bedeutet, Gott hatte noch nicht das Gericht sozusagen festgeschrieben, sondern nach Josias Tod die Zeit von 4 Jahren, da hat er über Jeremia ein neues Wort aufschreiben lassen. Und Gott sagt, vielleicht wird das Haus Juda, wenn sie hören von all dem Unheil, dass ich ihnen zu tun gedenke, sich bekehren an jeder von seinen bösen Wegen, damit ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann. Das ist der Ausgang. Und dann schreibt Jeremia das nieder in einer Schriftrolle und diese Schriftrolle wird dann zu dem Sohn Josias hingebracht. Dann heißt es weiter. Sie aber gingen hinein zum König in den Vorhof und ließen die Schriftrolle verwahren in der Kammer Elishamas, des Schreibers, und teilten dem König alle diese Worte mit. Und Jehudi las dem König vor und allen Oberen, die bei dem König standen. Der König aber saß im Hinterhause vor dem Kohlenbecken. Es ist kalt, da hatte man ein Kohlenbecken, denn es war im 9. Monat. So oft nun Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins Feuer, bis dass die ganze Schriftrolle im Feuer verbrannt war. Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten. Das heißt, wir haben die gleiche Situation wie bei Josia. Das Wort Gottes wird vorgelesen, aber sein Sohn, Jonakim, der berührt das gar nicht mehr. Ja, der lässt das Wort Gottes verbrennen. Ja, und wir sehen daraus, Gottes Wort erzwingt nicht, dass man auf sein Wort hören muss. Aber es bewirkt in jedem Fall eine Entscheidung. Hören oder nicht hören. Gottes Wort bewirkt immer etwas. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Und das schreibt auch der Prophet Jesaja ganz deutlich. Da heißt es in Kapitel 55. Und mit diesem Vers möchte ich jetzt noch enden. Denn gleich wie der Regen Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie den Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.